So, Türen wieder zu, draußen ist es kalt. Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen, so wie er es vorausgesagt hat, seinen Jüngern. Und heute am Ewigkeitssonntag wollen wir uns besonders auch daran erinnern und uns das bewusst machen. Im Matthäusevangelium Kapitel 24 oder Markus Kapitel 13, da spricht Jesus sehr ausführlich über die sogenannte Endzeit und beschreibt, was alles geschehen wird und muss, bevor er wiederkommt. Und dann beschreibt er, wie das sein wird, wenn er wiederkommt. Ich lese nach dem Markus-Evangelium, Kapitel 13. Aber dann, nach dieser schrecklichen Zeit, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Mächte des Himmels erschüttert werden. Dann werden alle es sehen. Der Menschensohn kommt auf den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Dann wird er die Engel ausschicken, um die Menschen zusammenzubringen, die von Gott erwählt sind. Wie die vier Winde kommen sie herbei, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Bisher ist ja alles eingetroffen, was Jesus so vorausgesagt hat. Er hat gesagt, dass er getötet werden wird, dass er auferstehen wird nach 3 Tagen, ist genauso gekommen. Von daher können wir eigentlich fest damit rechnen, dass es genauso kommen wird, wie es Jesus vorausgesagt hat. Jesus wird für alle Menschen sichtbar auf diese Welt kommen, wiederkommen. Und wie das bei einer runden Erde gehen soll, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da hat er schon eine Lösung, eine Idee. Die Frage, die sich uns vielmehr stellt, ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und besonders im Markus-Evangelium fällt auf, wenn man da durchliest, wie oft das Wort wacht steht. Also man kann sich das in seiner Bibel mal anstreichen, da wird man merken, wie oft da in Kapitel 13 dieses wachet steht. Seid wachsam. Wir sollen wachsam sein und die Entwicklungen der Zeit sehr genau beobachten. Und gerade jetzt die aktuelle Zeit, die letzte Zeit, lässt uns da auch sehr aufmerken. Wir leben ja wirklich in einer sehr spannenden Zeit. Die Menschheit ist gleichzeitig mit 3 großen globalen Krisen konfrontiert und das glaube ich so noch nicht. Die globale Erwärmung, die Klimakrise wird unseren Planeten nachhaltig verändern und beeinflussen. Naturkatastrophen werden noch stärker eintreten, wie es jetzt schon geschieht. Und das hat Jesus ja auch vorausgesagt, dass Naturkatastrophen kommen werden. Der Krieg in der Ukraine hat weitreichende Folgen global für die Ernährung, auch für die Lebenserhaltungspreise, für die Lebensmittel. Und auch da gibt es ja Stellen in der Offenbarung, wo es heißt, dass die Grundnahrungsmittel sich enorm verteuern werden, während Luxusartikel einem nachgeworfen werden. Ja, und da war da noch was, das dritte, Corona, fast schon vergessen, läuft ja auch noch so unterschwellig mit. Also ist schon enorm, 3 globale Krisen, die sich so immer wieder überlagern, immer wieder das eine oben an, jetzt Weltklimakonferenz, der Krieg lässt uns nicht los. Und das alles hat massive Folgen global für uns, für jeden Einzelnen von uns. Wir merken das am Geldbeutel, an den kälteren Räumen. Aber das ist kein Grund zur Resignation. Denn Jesus sagt im Blick auf diese Dinge, und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, was Jesus uns zusagt. Aber ihr, wenn ihr das alles hört, wenn ihr das damit konfrontiert seid, ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt. Eure Erlösung kommt bald. Also nicht sorgenvoll die Köpfe hängen lassen, oh, wie ist alles so schlimm, sondern zuversichtlich aufblicken auf Jesus. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aufblicken, denn wir haben Hoffnung. Wir sind Hoffnungsträger und das ist das Motto unseres Jubiläumsjahres. Nächstes Jahr feiern wir das 100-jährige Gemeindebestehen, 100 Jahre Evangelische Gemeinschaft Heuchelheim und wir haben das unter das Motto gestellt, Hoffnungsträger. Damals waren Menschen in den 20er Jahren, war ja auch eine ganz schwierige Zeit, 1923, die hatten Hoffnung und haben gesagt, hier, wir gründen eine Gemeinde und diesen Gedanken der Hoffnung wollen wir aufnehmen und sagen, ja, wir sind Hoffnungsträger für unsere Zeit, für die Menschen hier in Heuchelheim und Umgebung. Wir tragen Hoffnung zu den Menschen. Nicht nur, weil sich unsere Erlösung naht, sondern weil unser Erlöser schon nah ist. Das ist ja doppeldeutig, dieses der Erlöser ist nahe, einmal zeitlich nahe, aber auch geistlich sehr nahe. Unser Erlöser ist uns nahe. Jesus kommt bald. Wie gehen wir damit um? Und davon spricht dann Jesus im Lukasevangelium. Und diesen Text möchte ich heute mit euch anschauen. Lukas 12, 35 bis 40. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Öllampen brennen. Seid wie Leute, die darauf warten, dass ihr Herr von einem Hochzeitsfest zurückkehrt. Wenn er dann kommt und anklopft, können sie ihm sofort aufmachen. Glückselig sind die Diener, die der Herr wach vorfindet, wenn er nach Hause kommt. Amen, das sage ich euch, er wird sich eine Schürze umbinden und sie zu Tisch bitten. Dann wird er hinzutreten und sie bewirten. Aber vielleicht kommt der Herr erst in der zweiten oder dritten Nachtwache. Wenn er dann seine Diener wach vorfindet, gilt erst recht, glücklich sind sie. Macht euch bewusst, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, er würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Und auch ihr sollt jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr ihn nicht erwartet. Mit diesen beiden kleinen Gleichnissen im Lukasevangelium beschreibt Jesus eine Haltung, die wir einnehmen sollen. Einmal sollen wir sein wie Diener, die auf ihren Herrn warten. Und dieses Gleichnis beschreibt eine Szene, wie sie in der Antike häufig vorkam. Da ist ein Hausherr und der ist zu einer Hochzeit eingeladen. Und wie es bei Hochzeiten üblich ist, es wird spät werden. Das hat er denen schon gesagt. Es wird spät, bis ich nach Hause komme. Und damals war es ja so, dass die Türen oder die Tore von innen verriegelt waren. Das heißt, er war darauf angewiesen, dass wenn er kommt, sie von innen aufmachen. Er konnte von außen nicht aufmachen. Und was dann in so einer Situation gar nicht gut ankam, wenn er erstmal stundenlang oder lang vor der Tür klopfen muss und rufen muss, bis die Diener endlich wach werden und dann mühsam Licht anmachen, war ja damals auch nicht so mit dem Lichtschalter, erstmal Licht anmachen, sich anziehen und dann verschlafen, an die Tür schlürfen und dann, ja, das wäre peinlich, wenn sie dann die Tür aufmachen mit verschlafenen Augen, ihm gegenüberstehen und er minutenlang außen geklopft hat und gewartet hat. Das wäre gar nicht gut angekommen. Von daher, seid bereit, wenn der klopft, auf und rein. Und dann müssen sie ihm ja noch aus den Schuhen helfen, die Füße von der staubigen Straße waschen, was zu trinken bringen und noch einen kleinen Imbiss vorzubereiten. Mit diesem in der Antike gebräuchlichen Bild vergleicht Jesus seine Ankunft. So sollen wir warten. Wir sollen bereit sein, angezogen, mit brennenden Lampen, nicht im Bett liegend, sondern bereit. Dass, wenn er dann anklopft, wir sofort die Tür aufmachen können und ihn freudig begrüßen. Und das ist natürlich schon herausfordernd, was wir hier lesen. Denn es kann sein, dass er erst zur zweiten oder zur dritten Nachtwache kommt. Damals wurde die Nacht in 4 Nachtwachen zu je 3 Stunden unterteilt. Die zweite Nachtwache, das ist dann von 22 bis 24 Uhr. Kann sagen, also es kann so 22 bis 24 Uhr werden, bis ich komme. Es kann aber auch sein, dass es länger dauert auf der Hochzeit oder vielleicht auch die Reise beschwerlich ist, dass ich erst zur dritten Nachtwache komme. Das wäre dann von 0 Uhr bis 3 Uhr morgens. Ja, dann wartet mal von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens. Wie fühlt sich das an, wenn man so lange auf jemanden wartet? Ihr kennt das sicher alle, ne? Man hat Familienangehörigen, der sagt, ich komme heute Nacht nach Hause, oder einen Verwandten, der kommen wird, und es sagt schon, es wird spät werden. Und dann wartest du und wartest. Und dann plötzlich kommt die Nachricht, WhatsApp, ich bin im Stau oder Zug ist ausgefallen. Passiert auch immer wieder. Es wird noch später. Es ist 23 Uhr, du bist müde und du wartest immer noch. Es geht auf 2 Uhr, dir fallen langsam die Augen zu und du möchtest sehnlichst in dein Bett. Das Licht ausmachen, schlafen. Aber du wartest immer noch. Du willst ja wach sein, wenn er oder wenn sie kommt. Und jetzt die spannende Frage, warum bleibst du wach? Warum bleibst du wach? Das ist der entscheidende Punkt. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Dann noch das andere Gleichnis, was Jesus gleich dranhängt. Macht euch bewusst, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, er würde es nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Und auch ihr sollt jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr ihn nicht erwartet. Jesus vergleicht sich hier mit einem Dieb. Schon ein bisschen krass. Er sagt, ich bin wie ein Dieb, der nachts einbrechen wird. Nur du weißt nicht wann ich kommen werde. Wenn du wüsstest, wann ich komme, dann würdest du den Wecker stellen und du wärst wach, wenn es soweit ist. Nur, das macht ja kein Dieb, dass er einen Zettel im Briefkasten steckt und sagt, heute Nacht um 1 Uhr werde ich einbrechen. Das macht kein Dieb. Und diesen Vergleich nimmt Jesus hier aus. Er vergleicht sich als ein Dieb. Das mag uns ein bisschen befremden, aber es kommt öfter in der Bibel vor. Paulus schreibt an die Thessalonicher zum Beispiel in seinem ersten Brief, Kapitel 5, dass sie nicht überrascht werden von diesem Tag des Herrn, der kommen wird wie ein Dieb, weil sie im Licht leben. Das heißt, weil sie ihr Licht anhaben. Die werden nicht überrascht, die Thessalonicher. Und Petrus schreibt, vielleicht auch mit diesem Gleichnis im Hinterkopf, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, schreibt in seinem zweiten Brief. Und Jesus spricht an die Gemeinde in Sardes, die offensichtlich müde war oder geschlafen hat. Er weckt sie auf und sagt, denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehe. Also wenn eine Gemeinde pennt, dann kann es sein, dass sie völlig überrascht sind, weil er kommt wie ein Dieb. Völlig unerwartet ist Jesus da. Deswegen diese Warnung an die Gemeinde, seid wach, seid wachsam. Und wenn Jesus sagt, er kommt wie ein Dieb, dann heißt das, wir können seine Ankunft nicht voraussagen oder berechnen. Wenn wir genau wissen, wann er kommt, dann könnten wir uns hinlegen, Wecker stellen und kurz vorher wären wir dann wach. Aber so wenig wie sich Diebe ankündigen, so wenig können wir damit rechnen und voraussagen, wann Jesus denn wirklich kommen wird. Ich habe mich gefragt, warum hätten wir das so gerne, dass wir das genau wissen, wenn er kommt und sagen, okay, wenn er da und da kommt, dann kann ich mich darauf einstellen. Vielleicht, damit wir bis kurz vorher ganz ungestört unser eigenes Ding machen könnten und dann im letzten Moment sagen, so und jetzt, morgen kommt er oder nächste Woche, jetzt können wir uns darauf einstellen. Aber Jesus tut uns diesen Gefallen nicht, dass er sagt, da und da werde ich kommen. Er nennt uns kein Datum. Warum müssen wir, habe ich mir überlegt, im Bild geblieben, wach bleiben? Warum können wir uns nicht den Wecker stellen? Weil es geht nicht um den Termin, es geht um unsere Haltung in diesem Gleichnis. Und da hat mich ein Zitat von Hans-Joachim Eckstein sehr nachdenklich gemacht und eigentlich erwischt. Hans-Joachim Eckstein schreibt in seinem Buch »Du hast mir den Himmel geöffnet«, ob wir uns über die Ankündigung eines Besuches wirklich freuen, hängt nicht nur von der Nähe des Termins ab, sondern vor allem von der Bedeutung, die die erwartete Person für uns persönlich hat. In Anbetracht der Begeisterung und der lebendigen Hoffnung, die die frühen Christen offensichtlich bestimmt haben, entschuldigen wir uns gerne damit, dass diese noch in einer unmittelbaren Naherwartung lebten. Ich frage mich zunehmend, ob unsere Gleichgültigkeit und Unbestimmtheit angesichts der kommenden Begegnung wirklich vorrangig eine Frage der Zeit ist oder nicht doch eine Frage der Beziehung. Da hat Eckstein für mich einen wunden Punkt getroffen. Wir entschuldigen unsere Gleichgültigkeit und unsere Geschäftigkeit gerne damit, dass es ja jetzt wirklich schon lange dauert, schon über 2000 Jahre. Und wir denken, naja, das wird auch noch ein bisschen dauern, wenn man sich so die Zeichen anschaut, das kann auch ein bisschen dauern. Ja, und natürlich, die Christen der ersten Generation, die rechneten natürlich noch damit, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Die gingen selbstverständlich davon aus, dass sie Jesus lebendig, also nicht als Todes, sondern zu Lebzeiten erleben werden, wie er kommt, wie er sie zu sich zieht. Sie konnten das gar nicht erwarten. Sie lebten so in einer Naherwartung. Und Eckstein trifft hier die Sache genau auf den Punkt. Er sagt, Naherwartung ist nicht eine Frage des Termins, der Zeit, sondern Naherwartung ist eine Frage der Beziehung. Unsere Haltung, unsere Einstellung zur Wiederkunft Jesu wird nicht vom Termin, vom Zeitpunkt bestimmt, sondern, wie er schreibt, ob wir uns über die Ankündigung eines Besuchs wirklich freuen, hängt nicht nur von der Nähe des Termins ab, sondern von der Bedeutung, die erwartete Person für uns persönlich hat. Welche Bedeutung hat Jesus für uns, für mich, für dich ganz persönlich? Schauen wir uns im ersten Gleichnis noch ein kleines Detail an. Vers 37 und Vers 38 sagt Jesus, glückselig sind die Diener, die der Herr wach vorfindet, wenn er nach Hause kommt. Und wenn er dann seine Diener wach vorfindet, gilt erst recht, glückselig sind sie. Also da kommt nicht der Chef, auf den man genervt wartet, weil man wach bleiben muss, bis der Herr endlich da ist. Oder vor dem man furchtbar Angst hat, kann ja auch sein, ne? Oh, wenn der Chef kommt, dann müssen wir aber parat stehen. Und wir haben schon Angst, wenn er kommt. Nein, die freuen sich riesig, weil ihr Herr wieder da ist. Diese Haltung der Diener, die so sehnlichst von ihren Herrn erwarten, das hängt von ihrer Beziehung von ihrem Herrn ab. Und das gilt auch für uns, wenn wir nachts lange auf einen angekündigten Besuch warten. Wenn jemand auf seine Freundin oder seinen Freund wartet, Lukas, wenn du auf seine Freundin wartest von Hannover und der Zug hat Verspätung oder fällt aus, ja, da legst du doch nicht hin und pennst und denkst, wird schon klingeln oder so. Nein, wenn wir auf einen lieben Verwandten warten, auf den Sohn, auf die Tochter, das ist doch eine gespannte Erwartung. Da ist eine Vorfreude. Da bekommt man kein Auge zu, auch wenn es 3 Uhr morgens wird. Die Liebe zu den Menschen, die wir erwarten, die lässt uns wach bleiben, die hält uns wach, die hält unsere Anspannung wach. Und dann passiert in diesem Gleichnis ja was ganz völlig Unerwartetes. Eigentlich müssten die Diener jetzt, wenn der reinkommt, ihrem Herrn die Schuhe ausziehen, die Füße waschen, wie das damals üblich war, eine kleine Erfrischung bringen und noch einen kleinen Imbiss vorbereiten. Also Arbeit, 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 wenn er dann kommt. Aber es kommt ganz anders, völlig überraschend. Plötzlich bindet sich der Herr die Schürze um und bedient seine Diener, sagt, jetzt setzt euch mal hin. Jetzt habt ihr so lange gewartet, setzt euch hin. Jetzt bekommt ihr von mir was serviert. Der Herr verwöhnt seine Diener. Was für ein Bild. Klasse. Was ist das denn? Der Herr tut seinen Dienern Gutes. Er verwöhnt sie, er bewirtet sie, er lässt sie ihnen gut gehen. Das wäre doch eigentlich jetzt ihre Pflicht, dem die Füße zu waschen und was zu servieren. Aber hier geht es nicht um Pflicht. Hier geht es nicht um Pflichterfüllung. Hier geht es um Gemeinschaft. Der wiederkommende Herr erwartet nicht, dass wir ihm dienen, sondern er will uns dienen, will uns Gutes tun. Er will uns bewirten, er will uns verwöhnen. Was für eine Aussicht. Und warum macht er das? Es gibt eigentlich nur einen Grund, weil er sie liebt, weil er ihnen was Gutes tun möchte. Es geht also in diesem Gleichnis um Beziehung, um ganz viel Liebe. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel geworden, wie ich mit dem Thema Endzeit umgehen möchte. Nicht in Sachen von Termin und Zeitanalyse, sondern ich möchte von der Liebe, von der Beziehung zu Jesus bestimmt sein. Unsere Naherwartung Jesus gegenüber hat was mit unserer Beziehung mit ihm zu tun. Und ich glaube, je enger die Beziehung zu Jesus jetzt schon ist, umso stärker wird die Naherwartung sein. Je enger ich jetzt schon mit Jesus verbunden bin, umso mehr werde ich mich freuen, wenn er kommt. Und umso stärker wird die Erwartung sein, wann kommt er denn endlich? Dass ich ihn dann begegne, mit dem ich jetzt schon den ganzen Tag unterwegs bin, mit dem ich ständig rede und bete, ihn dann endlich mit eigenen Augen zu sehen. Das ist doch Naherwartung. Natürlich kann Naherwartung auch von Zeichen der Zeit bestimmt sein, aber das sagt noch nichts über die Beziehung aus. Man kann jetzt natürlich ganz rational und sachlich die Zeichen der Zeit analysieren und denken, naja, okay, wenn das so und so ist. Und viele haben das ja gemacht, die haben dann so einen Endzeitfahrplan aufgestellt und haben berechnet. Das ist alles ganz sachlich und nüchtern, sagt aber nichts über die Beziehung dieser Menschen aus zu Jesus. Man kann auch mit seinem Wissen über die Endzeit andere Menschen beeindrucken wollen. Aber das ist nicht die Haltung, die Jesus hier meint. Hans-Joachim Eckstein hat recht, wenn er schreibt, ob wir uns über die Ankündigung eines Besuches wirklich freuen, hängt nicht nur von der Nähe des Termins ab, sondern von der Bedeutung, die die erwartende Person für uns persönlich hat. Je lieber wir einen Menschen haben, desto mehr freuen wir uns auf das Wiedersehen. Und es ist doch eigentlich logisch, wenn ich jetzt schon eine herzliche, intensive Beziehung zu Jesus habe, dass ich mich auf den Moment freue, wenn ich ihn dann mit eigenen Augen sehen werde. Dann habe ich keine Angst vor dieser Begegnung, sondern ich freue mich drauf, weil wir uns so gut verstehen. Ich freue mich, wenn wir uns dann endlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir haben ja heute ganz andere Möglichkeiten als damals die Menschen im Gleichnis. Die Diener konnten mit ihrem Herrn nicht kommunizieren. Die wussten nur, der ist da irgendwo in einem anderen Ort auf einer Hochzeit und irgendwann wird er vor der Tür stehen. Wir haben ja Telefon, WhatsApp, E-Mail und ich stelle mir das so vor, oder das machen wir auch so, wenn wir auf einen Besuch warten, dann können wir ständig WhatsApp schreiben. Wo bist du jetzt gerade? Gestern war ich in Marburg, bin mit dem Zug gefahren, kam auch ein WhatsApp von Philipp. Wo bist du gerade? Sollen wir dich abholen? Nee, ich bin jetzt Oswaldsgarten, steige jetzt gleich im Bus, bin gleich da. Dann weiß man schon, wie lange es noch dauern wird. Also das heißt, wir sind ja ständig im Kontakt mit jemandem, den wir erwarten. Und das stelle ich mir so praktisch vor. Ich schreibe noch WhatsApp mit Jesus. Wo bist du gerade so? Oder wie geht's gerade so? Oder ich schreibe dann mich ihm mit und plötzlich geht die Tür auf und er ist da. So ist es doch wunderbar. Also jetzt schon intensiv Kontakt mit ihm haben und dann geht die Tür auf und er ist da. Das heißt, es geht um unsere Beziehung. Wie können wir unsere Beziehung zu Jesus intensivieren? Indem wir ständig mit ihm im Gespräch sind, das möchte ich einüben. Indem ich nicht nur einmal am Tag so eine Gebetszeit habe, vielleicht nochmal zum Essen und nochmal Nacht, sondern indem ich mein Leben mit ihm teile. Jeden Augenblick, alles, was ich tue, immer wieder mit Jesus im Gespräch sein. Bei diesem Gedanken der engen Beziehung bekommt dann das Thema Wachsamkeit eine ganz neue Dimension. Wachsamkeit heißt dann nicht einfach so hellwach im Blick auf die Ereignisse, das auch, sondern wachsam sein und Lichter brennen heißt eine wache Beziehung mit Jesus pflegen. Wach mit ihm unterwegs sein und im wahrsten Sinne des Wortes brennen. Brennen für Jesus. Keine Sachbeziehung, keine sachliche Beziehung, sondern eine herzliche, brennende Beziehung zu Jesus. Und diese gespannte Erwartung wird nicht vom Termin bestimmt, sondern von unserer Beziehung. Wie können wir unsere Beziehung zu Jesus intensivieren? Wie können wir sie verbessern? Indem wir unser Leben mit Jesus teilen, indem wir ständig mit ihm im Gespräch sind, auf seine Stimme hören, uns von ihm leiten lassen, im Alltag ganz konkret. Und auch dazu erfahren wir, was im Textzusammenhang. Es ist sehr interessant, wie diese Geschichte im Lukas-Evangelium völlig anders eingebettet ist als die anderen Endzeitreden von Jesus. Da ist ein völlig anderer Textzusammenhang. Und das ist immer hochinteressant, in welchem Zusammenhang sagt Jesus das? Was steht da vorher, was steht nachher? Und nach dieser Rede fragt Petrus, gilt das jetzt nur für uns oder gilt das für alle? Und Jesus geht auf diese Frage scheinbar gar nicht ein, sondern in dem folgenden Gleichnis geht es darum, dass wir den Willen des Herrn tun. Das heißt, unsere Beziehung zu Jesus wird intensiviert, wenn wir nach seinem Willen fragen. Das ist mir in letzter Zeit immer wieder in der Bibel begegnet, wie oft das drin steht, dass wir nach dem Willen des Herrn fragen. Dass wir, Paulus sagt, ich bete, dass er immer mehr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Dass sein Wille zu meinem Willen wird. Darum geht es im Folgenden in dieser Geschichte. Dass wir eins werden mit dem Willen unseres Herrn und nach seinem Willen leben. Und das wird spannend, wenn wir nach seinem Willen fragen und er uns ganz konkret Dinge sagt, die wir tun sollen. Das fordert uns raus, Sicherheiten loszulassen, uns ganz auf ihn zu verlassen. Aber so werden wir natürlich auch Erfahrungen mit ihm machen, wenn wir Schritte gehen und seinen Willen tun, ganz konkret. Kurz vor diesem Gleichnis spricht Jesus über das Sorgen. Auch das ist interessant. Er sagt, macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben bei den Völkern der Welt. Euer Vater weiß doch, was ihr braucht. Strebt vielmehr nach seinem Reich, dann wird Gott euch auch das alles schenken. Auch das ist etwas, was unsere Beziehung zu Jesus vertiefen kann. Lass los. Kümmere dich um mein Reich, sagt Jesus. Lass los, lass dich fallen. Kümmere du dich um meine Sache und erwarte, dass ich mich um deine Sache kümmere. Das mache ich viel besser als du. Mach dich abhängig von mir, ist die Botschaft, die Jesus hier sagt. Das wird deine Beziehung zu Jesus vertiefen. Je abhängiger du von ihm bist, umso intensiver wird die Beziehung werden. Und noch ein Abschnitt vorher, sagt Jesus, erzählt Jesus das Gleichnis von diesem reichen Kornbauern. Der hat sich die Scheunen vollgestopft bis oben hin und hat sich ganz auf sein Reichtum verlassen, so nach dem Motto, jetzt hab meine Seele Ruhe, jetzt kann ich mein Leben genießen. Der hat Jesus nicht gebraucht. Aber Jesus möchte, dass wir loslassen, dass wir nicht auf eigene Sicherheiten bauen und setzen, sondern dass wir uns ganz auf ihn verlassen. Und es ist schon interessant, warum Menschen in anderen Teilen der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns, warum die oft eine engere Beziehung zu Jesus haben, weil sie existenziell von ihm abhängig sind. Uns geht es eher so wie diesem reichen Kornbauern. Wir sind eigentlich gut versorgt und haben das gar nicht so nötig, uns so existenziell auf Jesus einzulassen, von ihm alles zu erwarten. Menschen in anderen Teilen der Welt haben dann ganz anderen, lebendigeren Glauben als wir und entsprechend auch eine ganz andere Ausstrahlung, weil sie existenziell von Jesus abhängig sind. Und Jesus sagt, stopft euch nicht die Scheunen voll, sondern macht euch von mir abhängig. Das wird unsere Beziehung zu ihm vertiefen. Und unmittelbar vor dem Gleichnis sagt Jesus einen entscheidenden Satz, der auch so ein Schlüssel ist für dieses Gleichnis. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da geht es nochmal auf den Punkt gebracht. Es geht um unser Herz. Es geht um unsere Beziehung mit ihm. Es geht nicht um Endzeitberechnungen und Analysen, sondern wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus möchte, dass unser Herz bei ihm ist. Ob wir uns über die Wiederkunft von Jesus wirklich freuen, ist nicht eine Frage des Termins, sondern ist eine Herzenssache. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Amen.